Die Namen von Christiane Attigs zahlreichen Podcasts machen mich mit brillanten Wortspielen wie Audiophil, Randvoll und Vielzimmerwohnung regelmäßig neidisch, denn dieser Podcast hat einen sehr banalen Namen. Laut ihrer Twitter-Biografie macht sie sich Gedanken über Menschen, Zukunft und Liebe. Das sind genau die Stichpunkte, über die wir heute wahrscheinlich auch in dieser Folge von Szene für Szene sprechen. Mein Name ist Daniel Ziegner und der Name des Films, über den wir sprechen, ist Inside Llewyn Davis.
There's someone special in the audience tonight who maybe get up and help me out here if you give a round of applause.
I don't have my guitar.
I know that you folks know him and love him. Ladies and gentlemen, Jim and Jean.
Christiane, du hast eine Szene gewählt, in der nicht die Titelfigur des Films, gespielt von Oscar Isaac, und zwar nicht Llewyn Davis auf der Bühne steht, sondern jemand anders. Und zwar stehen Jim, Jean und Troy da und singen den Folksong 500 Miles Away from Home. Und es wäre wahrscheinlich leicht, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, die Szene so ein bisschen als so Filler wahrzunehmen, weil es in dem Film sonst halt immer komplett um Oscar Isaac geht. Welche Rolle hat diese Szene im Film? Und vielleicht noch früher, warum hast du diese Szene ausgewählt, als ich dich gebeten habe, eine Szene auszusuchen?
Ja, also ich habe die Szene ausgewählt, während ich den Film geguckt habe. Also es war nicht gleich so, dass ich wusste, okay, die Szene, die finde ich so großartig, die muss ich dem Daniel auf jeden Fall vorschlagen, sondern es hat sich dann während des Schauens ergeben. Und ich finde, dass diese Szene, obwohl, wie du schon gesagt hast, Llewyn in der Szene nicht so den absoluten Fokus hat, dass sie trotzdem super viel aussagt über die Beziehung von ihm und der Jean, vor allem auf nonverbaler Ebene. Das mag ich immer ganz besonders, wenn Dinge eben nicht ausgesprochen werden, sondern wenn man Dinge in die Blicke der Personen rein interpretieren kann nach eigenem Gusto, und das finde ich, kann man hier sehr gut. Und darüber hinaus ist das eine Szene, wo auch wo man ein bisschen ablesen kann, wie Llewyn die etwas andere Art von Folkmusik, die Jean und Jim hier präsentieren, so wahrnimmt. Und da kann ich sehr gut mit ihm mitfühlen.
Fangen wir vielleicht mal bei der Beziehung an, weil nachdem du die Szenen dann vorgeschlagen hast, habe ich auch speziell die mir noch ein paar Mal öfters angeguckt und habe wirklich dann beim genauen Anschauen gemerkt, wie viel Nuance da wirklich ist in den Blicken von Oscar Isaac und Carey Mulligan, die während sie auf der Bühne steht und er im Publikum sitzt, fast so eine Art Dialog haben über ihre Blicke. Wie würdest du die Beziehung von den beiden beschreiben, gerade in dieser Szene?
Ja, also sie haben auf jeden Fall nicht die einfachste Beziehung. Sie sind ja offenbar Ex-Partnerinnen, und es gibt einige Dinge, die so zwischen ihnen stehen, nämlich das Baby, was sich offenbar in Jeans Bauch gerade heranentwickelt, wo auch nicht so richtig klar ist, ob das jetzt von Llewyn ist oder von jemand anderem, ob das jetzt von Jim ist oder vielleicht noch von einem Dritten. Das wird ja nie wirklich klar, das ist ihr ja selber auch nicht klar. Also das steht auf jeden Fall zwischen ihnen, und ich finde aber auch, dass besonders die Blicke, die Llewyn der Jean zuwirft, sowas haben von, ist das jetzt gerade wirklich dein Ernst? Ja, was machst du da? Das bist doch nicht du. Also vielleicht ist es auch wieder zu viel reininterpretiert von meiner Seite aus, aber wo ich halt sehr, sehr klar sehe hier, was ist das für eine Scheißmusik, die du mir gerade präsentierst, und das ist doch nicht authentisch. Und genau, und ihr Blick sagt aber, finde ich, was ganz anderes. Also sie weicht ja seinem Blick aus, und da sehe ich halt so ganz viel schlechtes Gewissen, so Schuld und Scham auch drin und so einem Fliehen aus dem Konflikt vielleicht.
Meinst du Charme eher in Bezug auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, kommerzielle Musik, die sie da machen? Oder eine Charme auch, weil sie steht da mit ihrem Partner auf der Bühne und Luwin war, also offensichtlich hatten sie eine Affäre während dieser Beziehung. Mhm. Auf welcher Ebene siehst du das Ausweichen? Auf der künstlerischen oder auf der zwischenmenschlichen?
Also das Ausweichen sehe ich tatsächlich eher auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil ich glaube, erstmal durch den Fakt, dass sie eben diese Affäre hatten und dadurch eventuell ein Kind entstanden ist, hat sie ein super schlechtes Gewissen. Und aber auch, weil sie ihrem neuen Partner, dem Jin, gegenüber ja nicht ehrlich ist, weil er weiß ja offenbar nichts von der Schwangerschaft. Das sieht man ja in dem kurzen Gespräch davor zwischen Jim und Luwin, wo Luwin ihn ja um das Geld bittet, um den Schwangerschaftsabbruch zu finanzieren, was auch echt ganz schön hinterrücks ist. Und ja, ich glaube, wenn ich in Jeans Situation wäre und da sozusagen auf der Bühne einen auf heile Welt mache und ich singe hier mein schönes Lied, in dem ganz oft der liebe Gott besungen wird und unten sitzt halt derjenige, dessen Kind ich wahrscheinlich im Bauch trage und den ich aber dazu bringen will, meine Abtreibung zu finanzieren. Aber da hätte ich schon echt ganz schön schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt.
Ich habe diesen Blick tatsächlich immer so ein bisschen eher fast interpretiert auf das, was, also was ich mir als Notiz gemacht habe zu was Luwin ihr so zuwirft, ist so ein What the fuck und Schultern zucken, so was soll das hier mit diesem kitschigen Song, den irgendwie alle mitsingen. Und ich habe bei ihr fast schon so ein Augenrollen dann eher wahrgenommen und dass sie das so ein bisschen belächelt, was das ist, auch das ist eine ganz interessante Wandlung durch den ganzen Film. Die ersten beiden Szenen, in der wir sie im Film sehen, da ist sie unglaublich wütend auf Luwin. Ist diese lange Szene im Park, wo sie jedes zweite Wort irgendwie ein Fluchwort ist. Und am Ende, die letzte oder vorletzte Szene, die beiden zusammen haben, da besorgt sie ihm nochmal einen Gig und will ihn überzeugen, weiter Musik zu machen, obwohl er schon aufgegeben hat. Also das komplette Gegenteil dieser ersten Szene, dieses sehr stützende und unterstützende.
Ja, ich meine, sie hatten ja offenbar eine Affäre und auch eine Freundschaft. Irgendwo muss es ja herkommen. Also mein Problem mit dem Film, ich habe durchaus auch ein paar Problemchen, die sind aber wirklich sehr minimal. Aber ein Problem ist, dass ich nicht so richtig verstehen kann, weil uns das einfach nicht vermittelt wird, warum sie findet, dass er so ein unglaublich großes Arschloch ist. Weil ich finde, dass er kommt nicht als Arschloch rüber. Er hat sicherlich so seine Fehlerchen, aber er ist, finde ich, moralisch absolut integer. Abgesehen von der einen Szene, wo er die Katze im Auto hinterlässt, da bin ich wirklich sehr sauer auf ihn gewesen. Das macht man einfach nicht. Aber ansonsten hat er seine Prinzipien und bleibt auch dabei und übernimmt ja auch Verantwortung beispielsweise für den Schwangerschaftsabbruch und so weiter, obwohl man da ja auch erstmal drüber diskutieren könnte, inwiefern er das muss.
It takes two to tango.
Genau. Eins meiner liebsten Zitate aus dem Film. Ich wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass er im Grunde meiner Meinung nach kein Arschloch ist und mir so ein bisschen die Erklärung fehlt, wieso sie überhaupt darauf kommt und insofern mir auch nicht so richtig klar ist, wie sie dann davon wieder wegkommt.
Ich vermute, dass sie auch gerade am Anfang in gleichen Teilen wirklich auch auf sich selbst so ein bisschen wütend ist, weil sie sich beide auf diese Affäre eingelassen haben. Und man weiß auch nicht wirklich viel Hintergrundgeschichte, ob vielleicht vor Jeans Beziehung mit Jim schon irgendwas war. Aber während Jean auf jeden Fall offensichtlich weiter ist und eine Zukunft mit Jim plant, ist Luwin ja so ein bisschen, also sein Ding ist ja, dass er nicht über Sachen hinwegkommt, nicht über den Tod seines ehemaligen Partners, also im Sinne von seines musikalischen Partners, nicht über das Ende dieser Affäre mit Jean aber auch. Was ich in der Szene nämlich so besonders mag, ist diese Szene, wo sich der etwas creepige, sleazy Besitzer des Gaslight, des Cafés, in dem die Show stattfindet, neben Luwin setzt und irgendwie so sagt, oh, I'd like to fuck her. Und Luwin so völlig abwesend und völlig auf Jean fokussiert ist und so ein ganz, ganz sanftes, zustimmendes Yeah irgendwie raushaut. Und während der Typ einfach nur irgendwie rein sexuelles Interesse an Jean hat, ist in diesem Jahr, finde ich, von Luwin so viel mehr drin. So eine wirkliche, ich glaube schon, er liebt sie. Und er kommt da nicht drüber hinweg. Und vielleicht überinterpretiere ich dieses Yeah in der Szene jetzt ein bisschen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das tatsächlich nicht so gesehen. Also ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen und sagen, er liebt sie, aber ihm liegt auf jeden Fall mehr an ihr als an einer Ex-Affäre, die man halt so abhaken kann. Und ich glaube, in einer anderen Welt wäre er auch, glaube ich, nicht ganz abgeneigt, der Vater ihres Kindes zu sein. In einer Welt, in der Jean es zulassen würde. Aber ja, die Frage ist halt auch, kennt er überhaupt sowas wie partnerschaftliche Liebe? Es wird ja auch angedeutet, dass er schon mal so eine Affäre hatte und schon mal, was heißt angedeutet? Das wird ganz klar thematisiert, dass er schon mal für eine Abtreibung aufkommen musste, die dann nicht vollzogen wurde. Die Beziehung ist ja offenbar auch nicht, zumindest auf ehrliche Art und Weise beendet worden und
Es gibt ja diese Szene, genau, wo er auf seinem Roadtrip an der Stadt vorbeikommt, wo eben Diane, seine Freundin oder Ex-Liebhaberin, mit mutmaßlich seinem Kind lebt. Und da gibt es ja diesen Moment, wo er überlegt, ob er jetzt abbiegen soll und es dann nicht tut. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo ich glaube, dass er eigentlich. Also er ist, glaube ich, diesem niedergelassenen Leben nicht abgeneigt, glaube ich. Ich
Ja,
glaube.
das glaube ich auch auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall auf der Suche. Er ist so ein Getriebener. Er hat ja auch selber keinen Ort, wo er bleiben kann. Er ist ja obdachlos und schläft halt auf dem Sofa, das sich als nächstes anbietet. Und ich glaube, er sehnt sich sehr, sehr danach, irgendwie einen Ort zu haben, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt. Weshalb ihn vielleicht der Song, den die beiden vortragen, dann doch irgendwie wieder berührt, weil da geht es ja auch darum, dass jemand eben ganz lange weg ist von zu Hause und ganz weit weg ist von zu Hause. Und vielleicht wird er deswegen auch so ein bisschen melancholisch, weil er präsentiert bekommt, okay, hier ist etwas, worüber wir singen, was du nicht hast.
Es wird im Film nicht wirklich erklärt, woher seine, na, ich sag mal ja fast schon Angst kommt, sich niederzulassen. Wird so ein bisschen, er verachtet so ein bisschen den Lebensstil seiner Schwester, die so ein kleines Vorstadthäuschen hat und so ein Anführungszeichen normales Leben lebt, und noch mehr wahrscheinlich mit seinem Vater, der in einem Pflegeheim ist und wo nicht wirklich klar ist, wie viel sein Vater noch von der Umwelt wahrnimmt.
Naja, ich glaube, ein Faktor ist, dass er einfach depressiv ist. Also, das wird mehr oder weniger stark durch die Blume ja auch gesagt, dass, also relativ am Ende sagt er ja zu Jean, ich bin müde, aber ich bin eigentlich noch viel mehr als das. Und wenn man das in Einklang bringt mit seiner Mimik, die ja oft einfach nicht vorhanden ist, er hat ja oft einfach einen total neutralen, leeren Blick. Selten lächelt er mal, ansonsten ist er halt mal wütend oder angepisst. Und das mit seiner Art zu sprechen und so weiter alles zusammen verbindet, dann kommt man schon relativ klar auf die Konklusion, dass er einfach depressiv ist. Und Depression ist einfach eine psychische Erkrankung, die natürlich insbesondere auch das zielgerichtete Handeln ganz stark beeinflusst, indem es einfach den Antrieb komplett nimmt. Und ich glaube, wenn er da eine Lösung finden würde, um das irgendwie in Angriff zu nehmen, dann würde sein Leben auch ganz anders aussehen.
Das ist, glaube ich, eine sehr häufige Interpretation auch des Films und des Charakters vor allem, dass zum einen die Figur Luin tatsächlich eine Depression hat, ja.
Ja, und auch der ganzen Machart des Films, ne? Also ich glaube, dieses Entsättigte und dieser extreme Weichzeichner, der manchmal da drüber liegt, das kann man natürlich auch so interpretieren wie, also Farben haben ja auch so was Lebhaftes und was Emotionales und so. Und wenn das halt alles super gedämpft ist, was in diesem Film halt extrem so ist, also manchmal hast du das Gefühl, das ist fast schon schwarz-weiß, kann das natürlich auch bedeuten, dass da eine gewisse Affektverflachung bei ihm einfach da ist, die man, glaube ich, auch ganz stark sieht. Und ja, einfach so dieser krasse Antriebsverlust, wobei man natürlich sagen muss, dass er durch seine Ambitionen doch irgendwie mit seiner Musik Erfolg zu haben, dann auch wieder zu Momenten kommt, wo er tatsächlich mal die Sache anpackt, aber das halt auch wieder sehr schnell aufgibt, sobald da so das kleinste Obstacle, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, kleines Hindernis
Hindernis.
sich in den Weg stellt.
Das ist ja auch in der Struktur des Films selbst. Also es gibt ja dieses Ende, das wieder genau am Anfang ansetzt. Dass dieser Film hat ja diese Struktur wirklich, dass Luin in diesem Kreislauf sprichwörtlich drinsteckt, aus dem er nicht rauskommt. Und um jetzt nochmal auf Jean zurückzukommen, ist ja vielleicht ist so ein Gedanke, der mir gerade kommt, sie versucht ihm ja quasi einen Ausweg anzubieten, der ja ernsthaft diese Karriere anzugehen und eben nicht mehr von Couch zu Couch oder von Ort zu Ort sich treiben zu lassen. Und das ist so ein bisschen ein Motiv, das es in vielen Coen Brothers Filmen gibt, aber ich hier, glaube ich, am allerdeutlichsten, dass der Hauptcharakter fast keine Entscheidung selbst trifft,
ja.
sondern durch die Ereignisse getrieben wird. Ist auch was sehr auf so Coen-Brother-Klischees zurückgeht, weil viele der Nebenfiguren sind diese typischen Parodien, diese überzeichneten Karikaturen, die in Coen-Brothers-Filmen oft auftauchen. Aber gerade diese beiden Figuren und wie sie miteinander interagieren, brechen für mich da völlig raus. Das hat, und das kommt vielleicht ein bisschen auf die Musik zurück, das ist eine extrem authentische und natürliche Art, wie die beiden miteinander interagieren. Das fühlt sich sehr viel weniger, na, ich will nicht sagen weniger flach, aber es fühlt sich auf jeden Fall vielschichtiger an, als ich es bei anderen Figuren das Gefühl habe.
Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass die beiden schon authentischer wirken als viele Personen in anderen Coen-Brüder-Filmen, die halt oft so ein bisschen schrullig sind. Ne? Also ich finde die Figur von, oh Gott, ich hab's nicht mit Schauspielnamen, der Jazzmusiker, der sich...
John Goodman.
Nee, genau, den meine ich. Also der ist für mich so eine typische Coen-Figur, der halt auch so vor sich hin schwafelt und seine Theorien verbreitet, obwohl vielleicht niemand danach gefragt hat. Also der ist für mich so eine typische Figur, aber gerade Luen, also vielleicht liegt es einfach daran, dass ich viel von mir selbst in ihm sehe, dass ich da sehr viel nachvollziehen kann und ihn halt eben nicht so karikaturenhaft sehe, sodass ich halt auch emotional mit diesem Film sehr viel mehr anfangen kann als mit anderen Coen-Filmen, die ich eher auf so einer, ich sag mal, intellektuellen Ebene zu schätzen weiß.
Ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, dass also ich kann es nachvollziehen, sich mit Luen zu identifizieren. Ich finde das auch mit Jean ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass sie als Figur auch sehr so den Gegenpol bildet. Ich glaube, sie ist sehr, sehr wichtig für den Film, der extrem aus Luens subjektiver Perspektive erzählt wird, um das Publikum auch so ein bisschen drin zu halten, so als die Person, die ihm schon auf die eine oder andere Art immer wieder eine Hand reicht, wenn es jetzt auch nicht explizit ist.
Also wenn man mal aus evolutionspsychologischer Perspektive
daran geht, würde
man sagen, dass Jean eine wesentlich höhere reproduktive Fitness hat, weil sie sich viel besser an ihre Umstände anpassen kann. Und dazu ist Luen einfach überhaupt nicht in der Lage. Und da ihm die Hand zu reichen und ihm zu sagen, pass auf, nimm dir doch ein Stück von dem, was ich dir biete, dann könntest du auch diesen Weg einschlagen, das ist... Ich finde es letztlich einfach nur menschlich. Also ich weiß nicht, ob ich deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich dich auch hier falsch, aber ich glaube, du bist jemand, der Jean auch sehr schätzt, so als Person. Und ich habe mit ihr halt große Probleme, weil ich finde, dass sie Luen sehr viele falsche Vorwürfe macht, die er einfach nicht verdient hat und die ihn noch weiter in sein Schicksal reintreiben. Deswegen finde ich sie als Person auch nicht besonders sympathisch. Und deswegen kann ich vielleicht auch nicht so richtig mit ihr connecten.
Das finde ich tatsächlich interessant, weil gerade am Ende, ich sag mal, ab der Hälfte des Films, also eigentlich nach diesem Anfang, wo ihre Wut nachlässt über die Szenen, ist da schon, habe ich das Gefühl, sehr viel aufrichtige Wärme, die Luen sonst nicht mal von seiner Schwester kriegt oder von seinem Vater. Aber das finde ich interessant, diese ungerechtfertigten Vorwürfe.
Also vielleicht eine Sache, woran ich persönlich das sehr stark festmache, ist der Fakt, dass sie ein Kind abtreiben möchte, von dem sie nicht mal sicher weiß, dass es das von Luen ist, dass auch das Kind ihres Ehemanns sein könnte. Und das sagt für mich einfach ganz klar, ich will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Ich will im Grunde nicht mal, dass du irgendwie existierst in meinem Leben. Ich meine, sie könnte natürlich auch, man weiß ja, dass sie eine unehrliche Person ist, sie könnte ja auch einfach das Kind austragen und sagen, das ist Jims, egal, also da war einfach nichts. Ich hatte nie eine Affäre und so. Sie hat ja auch noch eine Affäre mit dem Clubbesitzer gehabt, was dann später auch noch rauskommt. Und das ist halt was, wo ich denke, nee, also das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie letztlich mit Luen überhaupt nichts zu tun haben will. Und deswegen sehe ich die Wärme halt auch nicht als Zeichen dafür, dass sie vielleicht doch noch irgendwelche Gefühle für ihn hat, sondern einfach als, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, vielleicht soll ich mal was tun, damit es ihm ein bisschen besser geht.
Ist sie insofern vielleicht doch das Gegenteil im Film von Luin, der überhaupt nicht in der Lage ist, etwas hinter sich zu lassen? Und dass sie diejenige ist, die absolut vielleicht sogar gegen ihre, weiß nicht, vielleicht gegen ihre eigenen Gefühle Sachen hinter sich lässt, sich zwingt, Sachen so extrem hinter sich zu lassen?
Ja, das kann gut, schon gut sein. Also ich meine, ein Kind abzutreiben ist ja so die ultimative Form von etwas hinter sich lassen, weil man einfach diese Affäre so sehr aus seinem Leben streichen möchte, dass man selbst das tut. Kann ich mir schon gut vorstellen. Habe ich so tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mir halt noch so ein paar Notizen mir gemacht zu den Songs, ne? Und ich finde, also wenn man sich anguckt, welche Art von Songs so Gene und Jim und auch Troy singen und auch andere Künstler in dem Film außer Luin und dann die Songs, die Luin performt, das ist eigentlich auch, also das kann man auch wieder in die gleiche Richtung interpretieren eigentlich, weil der Song von Gene und Jim, 500 Miles, der ist 1961 geschrieben worden, ist also zu Zeiten des Films ein sehr moderner Song, ein ganz, ganz frischer, neuer Song. Und die Songs, die Luin performt, das sind halt alles so traditionelle Folksongs, die nicht mal irgendein Entstehungsdatum haben, also wo einfach nicht überliefert ist, wann die originär mal entstanden sind. Und das ist ja auch ganz, ja, also das ist halt auch so beschreibend für die Art des Lebens der beiden. Also Jean, die eben sozusagen mit der Zeit geht, die Chancen wahrnimmt, also die Chancen erstmal auch sieht, die sie dann auch wahrnimmt und dadurch auch im Leben irgendwie weiterkommt, und Luin, der halt völlig in der Vergangenheit verankert ist und sich selbst aber auch da hält. Also er könnte natürlich auch einfach mal selber einen Song schreiben und oder vielleicht einen aktuellen Song mal covern oder so, aber das tut er ja nicht. Er bleibt ja immer in der Vergangenheit, indem er diese auch echt todtraurigen Songs immer performt. Das sind ja Songs, die handeln von Tod, die handeln von Abschied, und das ist ja auch ja sehr charaktertypisch, würde ich sagen.
Vielleicht ist es ja auch so, dass der Gig, den Luin am Ende spielt, vielleicht ist es doch, könnte es der Anfang sein? Wird das Sinn machen? Wahrscheinlich wird es keinen Sinn machen. Bestimmt gibt es da 10 YouTube-Videos, die das erklären. Aber ich habe die Theorie, dass man den Gig, den sie ihm am Ende besorgt hat nach Chicago, gar nicht sieht. Vielleicht wird er am Anfang verprügelt.
Nee, sehe ich auch nicht so.
Aber dann wäre die Aussage, dann wird I'd like to fuck auch keinen Sinn machen. Ja, es ist Quatsch, es ist ja weiter gut.
Ja. Aber es ist ja auch schön, dass der Film das offen lässt, ne? Also wenn das jetzt wirklich alles festgelegt wäre, dann hätte man natürlich auch keinen Anlass, so einen tollen Podcast hier zu machen. Vielleicht.
Ja, also ich merke es auch bei dem Film. Jetzt ist das das zweite Folge, die ich zu diesem Film aufgenommen habe. Und das ist, also eigentlich bei allen. Es ist sehr, ich habe meine Notizen und dann vielleicht mein SEO-Pitch ist auch, es sind jetzt Podcasts über Filme, über die es nicht so furchtbar viele Podcasts gibt. und ich finde es deshalb wahnsinnig spannend, diese Gespräche zu führen und eben wirklich, ich nehme jetzt schon wieder neue, total neue Gedanken mit über diesen Film. Und das ist so ein bisschen, eigentlich mache ich es aus egoistischen Gründen, ne? Ich will einfach über ein paar meiner Lieblingsfilme sprechen, die meines Erachtens zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, es ist eigentlich natürlich immer noch ein Skandal, dass Oscar, als er keinen Oscar gewonnen hat für diesen Film. Mhm. Wie nimmst du das so wahr? Also diesen Film als unterschätzt ist schwierig, weil ich glaube, alle, die ihn kennen, sehen ihn schon als einen sehr guten Film, aber ich weiß nicht, du kennst andere Coen Brothers Filme. Wo siehst du ihn da in der großen Wahrnehmung?
Also für mich ist es auch tatsächlich kein typischer Coen Brothers Film. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, nenn mir mal ein paar Coen Brothers Filme, wäre es nicht der erste, der mir einfiele, obwohl es mein Lieblingsfilm von den Coen Brothers ist. Mhm. Also ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, aber das sagt vielleicht auch viel dazu aus, dass ich ihn nicht für sehr typisch halte, was auch wieder viel mit der dieses Wort.
Ist ein schweres Wort, okay, gut, liegt nicht nur an mir.
Authentizität des Protagonisten zu tun hat. Ja, aber ich glaube, also in meiner Filmbubble kennen den wirklich viele und wissen den auch viele zu schätzen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, meine beste Freundin fragen würde, die nicht so unfassbar filmaffin ist, aber ich glaube, die würde den zum Beispiel auch nicht kennen. Also
Wird sie ihn mögen?
Ich glaube, er wäre ihr zu langweilig. Er kann, glaube ich, auch mit Folkmusik nicht so unfassbar viel anfangen. Und ich glaube, mit so einem melancholischen Typen vielleicht auch nicht. Ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlich. Ich glaube, so in diesem Mainstream-Kino, Marvel, MCU-Fan-Publikum, da ist der, glaube ich, sehr, sehr unbekannt, würde ich mal behaupten.
Hast du schon mal einen Podcast drüber gemacht? Nee.
Ja, aber das bot sich noch nicht an. Also wir machen ja einen psychologischen Film-Podcast. Und
ja, aber halt eben, oder? Ist das nicht?
Ja, aber ich meine, was, also Depressionen hatten wir halt schon. Und ja, Ziele, die man nicht mehr verfolgt im Leben, weil man sich selbst eingesteht, dass man es nicht schafft. Das müsste man halt irgendwie noch griffiger kriegen, um dazu Studien zu finden.
Wie siehst du den Film im Vergleich zu anderen Filmen, die, ich würde nicht mal sagen Filme über Depression, sondern Filme, die Depression darstellen? Wie siehst du ihn im Kanon der Depressionsfilme?
Kanon, da muss man erst überlegen, was da so alles drin ist. Also ich würde sagen, wenn man ihn vergleicht mit dem Film, über den wir gesprochen haben, nämlich Melancholia, wo natürlich Depression so richtig in your face ist, dann ist Lewin jemand, der auf jeden Fall nicht eine schwere Form der Depression hat, sondern eher eine leichte bis mittelschwere, das würde ich schon mal so festhalten. Und wo man vielleicht auch so als ja, ganz normaler 0815-Mensch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie das so ist, weil ich glaube, so Zustände, wie er hat, dass man einfach sagt, ich bin so müde, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo mein Leben hingehen soll, das hat halt, würde ich behaupten, hat jeder ab und zu schon mal gehabt. Insofern ist er auch so Hashtag relatable und insofern ist er vielleicht auch ein Film, der das Thema auf eine sehr nahbare Ebene bringt. Einfach, weil man nicht daran geht, okay, da ist jemand, der hat Depressionen und das wird im Film so stark thematisiert, dass ich mich davon total runterziehen lasse, sondern der hat ja durchaus auch so seine komödiantischen Momente, ne? Und weiß das Ganze auch vielleicht ein bisschen leichter zu fassen, aber lässt trotzdem ein Ende offen, was, wenn man das wirklich in Richtung Depression interpretieren möchte und vielleicht auch Suizidalität. Suizidalität ist ja auch ein Thema im Film. Dadurch, dass der Kollege von ihm Suizid begangen hat, wo das Ende das vielleicht auch noch offen lässt, ob das sein Schicksal sein könnte.
Melancholia ist ein witziger ist wirklich das falsche Wort, interessanter Vergleich. So, weil Melancholia ja doch eine etwas dramatischere Metapher wählt.
Ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist das, was ich an dem Film so mag tatsächlich, aber das ist, ja, die meisten Menschen, die Depressionen haben, die ich kenne, sind halt funktional, so, wie halt Lewin funktional ist, so, und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt nicht so oft vor in Filmen, es ist meistens, das sind depressive Figuren, da vielleicht dann die Klischees, jetzt nicht in Melancholia, aber generell, wenn depressive Figuren in Filmen auftauchen, habe ich das Gefühl, dass es oft.
Ja, es ist halt mehr als nur Traurigkeit, ne? Und also Lewin ist natürlich auch irgendwie traurig auf eine Art und Weise, aber er ist nicht jemand, der in Tränen ausbricht, wie man das ja auch ausdrücken könnte, wo es dann wieder ein bisschen klischeehafter wird. Aber er ist einfach ausgebrannt, ne? Also der ist halt einfach, der hat keine Energie. Und die Energie und Antriebslosigkeit ist ja auch was Depression ganz stark ausmacht. Und das, finde ich, ist da wirklich ganz gut porträtiert.
Wenn euch das Gespräch mit Christiane zu Inside Lewin Davis gefallen hat, dann hört doch mal in die anderen Folgen von Auf den zweiten Blick rein. Denn da gibt es zu jedem Film, der im Podcast besprochen wird, gleich mehrere Folgen mit mehreren Gästen, um möglichst viele Perspektiven zu einem Film zu sammeln. Die findet ihr unter zweiterblick.podigy.io. Und wenn ihr selber mit diskutieren wollt über den aktuellen Film, dann schaut doch mal in die Telegram-Gruppe vorbei. Die findet ihr unter t.me/aufdenzweitenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder mit einem neuen Film und einem neuen Gast.